Wir wollen heute miteinander einen Psalm betrachten. Die Psalmen werden uns immer wieder zu einem ganz großen Segen. Sie sind eine Schatzkammer in der Bibel. Sie beschenken uns reich, sie ermutigen uns, sie korrigieren uns, sie fordern heraus, sie faszinieren. Heute beschäftigen wir uns mit Psalm 130. Dieser Psalm ist ein Klassiker, nicht nur für uns vielleicht, die wir ihn vielleicht kennen und schon öfters gelesen haben. Dieser Psalm ist auch ein Klassiker übrigens der Kirchenmusik. Er wurde mehrfach vertont, unter anderem vor allem von Johann Sebastian Bach in der berühmten Kantate »Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir«. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, und schon sind wir beim Thema. Der Psalmist ist in ganz tiefer Not. Und aus allertiefster Not ruft er, schreit er zu Gott und bittet Gott um sein Hören. Wenn wir Not hören, woran denken wir dann? Was sind die tiefsten Nöte unseres Lebens? Krankheit? Arbeitslosigkeit, finanzielle Not, Streit, zerbrochene Beziehungen, verlassen werden, Klimaerwärmung, Kriegsangst, Tod. Aus was für einer tiefen Not hat wohl der uns unbekannte Psalmist Gott angerufen? Ich vermute mal, dass die Not des Psalmisten auch unsere große, tiefste Not ist, aber wir das vielleicht nicht so sehr realisieren. Und ich möchte einmal diesen beeindruckenden Psalm vorlesen und ich projiziere auch den Text, also ich werde den Text hier auch projizieren, damit ihr mitlesen könnt, damit Sie mitlesen können. Psalm 130 nach der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es folgendes: Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme, schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn, ja aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ich möchte diesen Psalm überschreiben mit dem Titel Erlösung aus tiefster Not. Und drei Gedanken beschäftigen uns. Erstens, wenn du die Sünden anrechnest. Zweitens, bei dir ist Vergebung. Und drittens, festhalten im Glauben. Kommen wir zum ersten Punkt, wenn du die Sünden anrechnest. Jetzt wird das Rätsel unserer Einführung gelöst. Welches ist die tiefste Not im Leben des Psalmisten? Erstaunlicherweise nicht Krieg, nicht Hunger, nicht Armut, nicht Krankheit, nicht Liebeskummer, nicht Trennungsschmerz, nicht Arbeitslosigkeit. Nein, seine tiefste Not ist seine Sündenlast, seine Unreinheit, seine Verdorbenheit, seine Schuld vor Gott. Und das ist jetzt doch erstaunlich für den Menschen des 21. Jahrhunderts, wohl sehr fern. Wer denkt heute noch ernsthaft über Sünde nach? Das Thema Sünde oder Schuld ist uns nicht nur fern, es ist in unserer Gesellschaft geradezu anstößig. Es ist anstößig, über Sünde zu reden. wir haben doch ganz andere Nöte, die uns treiben. Eben vielleicht Arbeitslosigkeit oder Finanzprobleme oder Krankheit oder Liebeskummer oder Trennungsschmerz oder Klimawandel oder Kriegsgefahr oder was auch immer. Aber doch nicht unsere Sündenlast. Was ist denn schon Sünde? Da ist doch scheinbar alles nicht ganz so ernst. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Unehrlichkeit, das tut ja jeder. Ein bisschen Untreue, mindestens in Gedanken, ein bisschen Wut, ein bisschen Fluchen, ein bisschen Stehlen. Und sei es nur ein illegaler Download, ein bisschen, alles nicht so schlimm. Ich habe noch niemanden umgebracht, sagen viele Leute. Wenn man in Österreich, in dem postkatholischen Österreich, Menschen auf der Straße fragen würde, was ist Sünde, dann würden sie sagen, jemanden umbringen. Aber ich habe noch niemanden umgebracht. Bin noch nicht wirklich fremd gegangen. Etwas Großes habe ich noch nie gestohlen, über andere Falsches geredet oder behauptet. Da kommt einem auch nicht viel in den Sinn. Und Götzen, wir glauben doch an Gott, den Namen Gottes missbrauchen. Ich fluche kaum, ich habe mich fest im Griff. Nun, der Psalmist ist da in einer ganz anderen Situation. Etwas hat ihn gewaltig aufgewühlt. Er hat Angst. Angst, er hat eine große Not. Diese Angst macht eine große Not klar. Er ruft zu Gott aus der Tiefe, Herr, höre meine Stimme, schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Warum hat der Psalmist Angst? Nun, der Psalm ist überschrieben mit dem Titel Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Das ist des Rätsels Lösung hier. Was bedeutet das? Der Psalmist, der ist auf dem Weg zum Tempel und damit zur Begegnung mit Gott. Wenn man damals Gott begegnen wollte, geschah das im Tempel. Also er war auf dem Weg hin zur Begegnung mit Gott. Er wusste, jetzt gehe ich hin und dort werde ich dem heiligen Gott begegnen. Und dieser Gedanke, ich begegne dort dem heiligen Gott, erfüllt nun den Beter mit Angst und Schrecken. Er kommt in Not, das macht ihn panisch. Warum? Weil er weiß, dass Gott absolut heilig, gerecht und rein ist. Und jetzt empfindet er seine eigene Unzulänglichkeit, seine Unreinheit, seine Schuld, seine Sündenlast. Vor diesem heiligen Gott kann er nicht bestehen. Vor ihn treten kann er nicht. Der Psalmist weiß um seine Verlorenheit und er schreibt jetzt Folgendes. Er formuliert es so: Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Der Psalmist weiß, wenn Gott Sünde bewachen und bewahren würde, wie es im Hebräischen wörtlich heißt, wenn er sie anrechnen würde, wenn er sie im Gedächtnis behalten würde, wenn er sie wie versiegelt in Verwahrung nehmen würde, um sie, wenn das Maß voll ist, zu ahnden, dann hätte der Mensch keine Chance. Keiner könnte vor ihm bestehen. Dem Strafgericht Gottes kann niemand widerstehen. Das klingt für uns sehr fern noch einmal, aber das ist das, was der alttestamentliche Mensch empfunden hat. Der alttestamentliche Prophet Nahum formuliert so, Nahum 1, Vers 6, wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, wie die Felsen bersten durch ihn. Oder Maleachi, der Prophet Maleachi schreibt im Alten Testament, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Maleachi 3, Vers 2. Was können wir hier sehen? Zwei interessante Einsichten. Erstens, der Psalmist hat eine realistische Sicht über Gott. Er hat Ehrfurcht vor Gott. Und der Psalmist hat zweitens eine realistische Sicht seiner selbst. Das bedeutet, der Psalmist weiß um die absolute Heiligkeit, Reinheit und Gerechtigkeit Gottes und erkennt und bekennt seine eigene Unfähigkeit, heilig, rein und gerecht zu sein. Er kennt seine Sündenlast, seine Schwachheit, seine Schuld. Und ich glaube, er hat es als Mensch des alten Bundes leichter gehabt, als wir es heute haben. Der Gläubige zur Zeit des Alten Testaments wurde geradezu erzogen, Gottes Heiligkeit zu erkennen. Denken wir an die 10 Gebote. Wenn sie ganz ernst genommen werden, so wie sie gemeint sind und wie sie viel später Jesus einmal in der Bergpredigt ausgelegt hat, dann zeigen sie die Sündenlast des Menschen angesichts der Heiligkeit Gottes extrem. Oder denken wir beispielsweise, und das ist Ihnen vielleicht auch schon begegnet, an die ganzen Reinheitsgebote in der Tora, im Alten Testament, im Gesetz des Mose, niedergelegt in 3. Mose 11 bis 15. Manche von Ihnen haben vielleicht diese Stelle schon einmal gelesen, diese Kapitel gelesen und gedacht, was soll das? Nun, die Reinheitsgebote, reines, unreines Essen, Verunreinigung durch Infektionen, durch Tote, durch Körperflüssigkeiten. All dies machte dem alttestamentlichen Gläubigen im Alltag klar, dass er längst nicht so ist, wie er sein sollte. Gebote zeigen, man wird sogar beiläufig schuldig, ohne dass man das realisiert. Und Schuld, das hat der alttestamentliche Gläubige gewusst, Schuld wird bestraft, muss bestraft werden. Wie hart doch oft Gott durchgegriffen hat, beispielsweise in der Wüstenwanderung, da wurden Rebellen vernichtet. Oder denken wir selbst an Mose, der in der Wut über das störrische Volk, das ihm das Leben richtig schwer gemacht hat, einmal den Felsen geschlagen hat, statt zu ihm zu reden. Er durfte das verheißene Land nur aus der Ferne sehen und es nicht betreten, nur weil er einmal in der Wut durchgedreht ist. Wir haben es heute schwerer. Bis auf zu viel Zucker im Kaffee und der Cremeschnitte kennen wir keine Sünde mehr. Bisschen übertrieben, oder? Die Leute gehen ins Kaffeehaus und dann essen sie eine feine Cremeschnitte und am Abend sagen sie, heute habe ich gesündigt, ich habe eine Cremeschnitte gegessen. Und dieses Empfinden geht hin bis zu der fatalen Ausrede, so bin ich halt, ich bin wenigstens authentisch. Oder viele Leute sagen, so bin ich halt, ich bin aber wenigstens authentisch, stehe zu meinen Fehlern und Schwächen. Wer erschrickt noch über seiner Schuld und über die Heiligkeit Gottes? Niemand mehr so richtig in unserer Gesellschaft. Für viele ist der liebe Gott nicht ganz zurechnungsfähig. Er ist wie ein alter, milder Greis, der nicht alles mitkriegt, wenn es ihn überhaupt gibt. Der Psalmist auf dem Weg zur Begegnung mit Gott empfindet ganz anders. Er empfindet ganz richtig, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, oh Herr? Und in diesem Vers, und das ist jetzt ein wichtiges Detail, finden wir ein interessantes Spiel mit den Gottesnamen. Hier steht, wenn du, Jahwe, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Adonai? Nun, Gott hat im Alten Testament verschiedene Namen und diese Namen haben Bedeutung. Jahwe ist der Gottesname, in dem Gott den Menschen rettet. Beispielsweise deutlich in dem Namen Jesu. Jesus, Jehoshua, bedeutet eigentlich Jahwe rettet. In Jesus rettet Jahwe. Adonai dagegen, Herr, bezeichnet Gott als den Herrn, als den gerechten und strengen Richter. Der Psalmist sagt hier also Folgendes. Wenn Jahwe die Sünden aufbewahren und anrechnen würde, dann könnte niemand vor Adonai, dem Richter, bestehen. Es geht also eben gerade darum, ich will es betonen, wir brauchen eine realistische Sicht über unseren heiligen, gerechten und reinen Gott, bei dem es keinen Schatten der Finsternis gibt. Und wir brauchen eine realistische Sicht über uns selbst, die wir viele Schatten haben, dunkle Flecken. Wenn wir Zeit hätten, würden wir jetzt vielleicht die Bergpredigt betrachten und dort finden, dass wir alle Mörder und Ehebrecher sind. Denn Jesus macht dort klar, dass wir Gesetzesübertreter sind, nur schon dann, wenn wir falsch denken und falsch empfinden. Nicht erst dann, wenn wir es tun. Ich denke, dass wir alle nur schwer verstehen können, wie leicht wir schuldig werden vor Gott und Menschen. Aber wenn wir vielleicht einmal die Gedanken eines Tages ein bisschen analysieren würden, so die Gedanken eines Tages, beim Autofahren beispielsweise, da fahren doch lauter Trottel vorne und hinten, die das einfach nicht können. Und da regt man sich dann so richtig auf und ich weiß, wovon ich rede, weil ich viele Tausende von Kilometern immer wieder unterwegs bin, auch zwischen der Schweiz und Österreich. Und die Autobahn ist voller solcher. Ja, oder denken wir an die Situation in unseren Gemeinschaften. Beispielsweise wenn, mit den Menschen, mit denen wir am Arbeitsplatz zusammenarbeiten. Wie viel Ärger wir da innerlich oft haben. Wie viel vielleicht illegitime Gedanken, illegitimes Verlangen. Oder denken wir an unsere Ehen und Familien. Wie viel läuft da im Verborgenen schief an Egoismus, Faulheit, Bequemlichkeit, Hass, Wut, Verachtung und so weiter. Und unsere Gemeinden. Wie viele unreine Motive, wie viel Ehrsucht, wie viel unsinniges Beleidigtsein mit entsprechendem Rückzug. Wie viel verborgenes Rächen, wie viel hintenherum böses Reden, heimlich verleumden. Rein und unrein. Wie schnell sind wir unrein? Und jetzt, wie können wir dem heiligen Gott, dem Gerechten und Reinen begegnen? Unser zweiter Gedanke, bei dir ist Vergebung. Ich denke, die Not kann nicht krass genug beschrieben werden. Ja, unsere Sündenlast ist objektiv gesehen unsere größte Not, auch wenn uns das nicht so vorkommt. Warum? Weil wir alle unweigerlich früher oder später diesem heiligen Gott begegnen werden. Und dann stellt sich doch die Frage, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Und jetzt? In diese Not hinein, formuliert, wohlverstanden, etwa 1000 Jahre, bevor Jesus, Jehoshua, der in dem Jahwe rettet, in diese Welt kam, der Psalmist gleichsam für sich, selbst und prophetisch, doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Bei dir gibt es Vergebung. Unglaublich. Jahwe richtet nicht, er vergibt. Wörtlich steht im Text, beim Herrn ist die Willigkeit zur Vergebung. Beim Herrn ist die Willigkeit zur Vergebung. Und in Psalm 79, Vers 9 wird das so formuliert, Herr vergibt um seines Namens willen. Was bedeutet das? Vergebung ist ein Geschenk. Vergebung ist reine Gnade. Sie geschieht von ihm aus. Er ist der Urheber des Heils, um seines Namens willen. Und jetzt finden wir hier mitten im Alten Testament, wo wir eben gesagt haben, wo dieser heilige Gott so dargestellt wird, mitten in diesem Alten Testament finden wir jetzt eine neutestamentliche Botschaft, eine paulinische Botschaft, könnte man sagen. Mitten im Alten Testament, was für ein Wort diese Bibel, ein zentrales Thema. Es gibt Vergebung der Sünden aus Gnade. Es gibt Vergebung der Sünden aus Gnade. Gott selbst schafft Heil. Er lässt jeden Selbstruhm zu Schanden werden. Es gibt keinen Anteil des Menschen. Es ist sein Tun. Um seines Namens willen vergibt er. Paulus formuliert das im Epheserbrief so. In Kapitel 2, Vers 8 und 9 schreibt Paulus, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit etwas groß tun kann. Bei Jahwe, bei Jehoshua, in Jehoshua ist Vergebung. Das wissen wir, die wir mehr von der Heilsgeschichte kennen, als der Psalmist damals wusste, besser. Jesus ist gerade darum in die Welt gekommen, um deine und meine Sündenlast hinauf aufs Kreuz zu schleppen. Und genau dort hat Adonai, der gerechte Richter, die Strafe, also die Sünde verurteilt und den Sünder bestraft, den Stellvertreter der Sünder, Jesus bestraft. Was für ein unfassbarer Vorgang. Oder daran sehen wir, Sünde ist ernst. Sie wurde gerichtet, aber nicht an uns. Sie wird nicht an uns gerichtet, sondern sie wurde an Jesus Christus gerichtet. Jehoshua, Jahwe rettet in Jesus Christus. Er hat unsere Sünde getragen. Sünde ist durchaus ernst. Sie muss bestraft werden. Sie wurde bestraft. Gott selbst hat in Jesus Christus sich selbst gerichtet für uns am Kreuz von Golgatha. Was für ein Geheimnis, was für ein unvorstellbar großes Geheimnis. Liebe Geschwister, das ist etwas ganz Ernstes und etwas ganz Gewaltiges, an das wir uns nicht gewöhnen dürfen. Unsere Sündenlast ist ernst, aber Jesus ist stellvertretend dafür gestorben. Sie ist so ernst, dass Jesus stellvertretend dafür sterben musste. Unser Psalmist ist in großer Not. Er erschrickt über seiner Sündenlast und der Heiligkeit Gottes, über dem heiligen Gott, dem er bald begegnen wird. Und es ist gut, wenn wir auch darüber nachdenken und über dieses Verhältnis nachdenken. Und wenn wir vielleicht erschrecken und dann dazu kommen, zu lesen und zu verstehen, bei dir, doch bei dir gibt es Vergebung. Doch bei dir gibt es Vergebung, schreibt der Psalmist, damit Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Wer so begnadigt wird, der darf sich freuen und der wird Gott in Ehrfurcht begegnen und nur dankbar sein für die Vergebung der Schuld. Und jetzt kommt noch der letzte Gedanke, festbleiben im Glauben. In den nächsten drei Versen, 5-7, geht es um das Thema Harren, Hoffen. Und das Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet eigentlich Vertrauen auf. Es steht hier, ich hoffe auf den Herrn. Ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn. Mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Hoffen, Vertrauen. Das kommt uns neutestamentlichen Christen ja sehr bekannt vor. Es geht um den Glauben. Der Glaube ist der Schlüssel zur Rettung. Allerdings wird hier etwas Interessantes zum Glauben gesagt. Der Psalmist sagt, aus tiefster Seele. Aus tiefster Seele. Glaube ist nicht einfach so eine nebensächliche Geschichte, so dass ich quasi sagen könnte, ich bin berufstätig, ich habe Familie, ich habe Hobbys und ich glaube. Nein. Alle Bereiche unseres Lebens aus ganzer Seele sollen durchdrungen sein von diesem Vertrauen. Wir haben auch so ein Lied gehört und wir haben solche Lieder eigentlich gesungen auch zu diesem Thema. Unsere ganze Existenz ist ausgerichtet, der Glaube betrifft unsere ganze Existenz. Jesus, unser Gott, ist unsere ganze Hoffnung. Unser Leben soll geprägt sein durch den Glauben. Dieser Glaube, wie er in Vers 8 beschrieben ist, er allein wird Israel erlösen, wird uns erlösen von allen unseren Sünden. Und dann wird noch etwas Interessantes gesagt, in Vers 5 heißt es, ich warte, ich vertraue auf Gottes rettendes Wort. Der Glaube, das Vertrauen, das Harren bezieht sich auf Gottes Wort. Gottes Wort gibt uns die Gewissheit. Nehmen wir das Beispiel Sündenvergebung. Es geht ja eben um diese Sache hier. Da gibt es einen ganz interessanten Vers, den ihr vielleicht auswendig könnt, in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das sagt uns das Wort Gottes, die Hoffnung auf den Herrn, das Vertrauen in den Herrn erfüllt sich darin, dass ich dem Wort Gottes vertraue. Und wenn das Wort Gottes sagt, wenn wir zu ihm kommen im Glauben und unsere Schuld ihm hinlegen, dann vergibt er unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was für eine gewaltige Aussage. Und der Psalmist braucht dann ein Bild. Er sagt, ich harre, ich hoffe auf den Herrn, wie der Wächter auf den Morgen hofft, wie der Wächter auf den Morgen. Der Wächter kennt die Gefahren der Nacht, er fürchtet sich vor den Gefahren der Nacht, vor der Kälte der Nacht, er sehnt sich nach dem Morgen. Und so hoffen wir auf unseren Gott, der uns reinigt und heiligt und uns erlöst von all unserer Sündenlast. Und ich möchte zum Schluss Ihnen ein Wort oder euch ein Wort vor Augen führen, das diese Botschaft zusammenfasst. Es ist ein Satz, der aus einer modernen Gemeindebewegung in New York kommt, aus der Redeemer-Bewegung. In dieser Bewegung ist dieser Satz quasi die DNA, die Grundlage. Und ich finde das sehr gut formuliert und es fasst unseren Psalm zusammen. Dieser Satz lautet, ich bin vor Gott viel schuldiger, als ich je gedacht hätte. Aber von ihm viel mehr geliebt, als ich je erhofft hätte. Wenn du die Schuld aufbewahren würdest, niemand könnte vor dir bestehen. Aber du bist ein Gott, der vergibt. Ich bin vor Gott viel schuldiger, als ich je gedacht hätte, aber von ihm viel mehr geliebt, als ich je erhofft hätte. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft, mitten im Alten Testament, in Psalm 130 gefunden. Ich bin vor Gott viel schuldiger, als ich je gedacht hätte, aber von ihm viel mehr geliebt, als ich es je erhofft hätte. Amen. Herr Jesus, ich möchte dir so danken. Du bist Jehoshua, du bist Jahwe, der uns rettet. Danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass wir dich kennen dürfen und wer heute Morgen dich noch nicht kennt. Herr, öffne das Herz. Ich möchte dich bitten, dass du rettest. Du bist ein Gott, der rettet. Herr, ich bin viel schuldiger, als ich je gedacht hätte. Aber von dir viel, viel mehr geliebt, als ich je erhofft hätte. Was für eine wunderbare Botschaft. Danke, Herr Jesus. Amen.